Guten Morgen an diesem wunderbaren Mai, schönen Mai, Sonntag mit blauem Himmel. Ich genieße es jeden Morgen. Es gibt Dinge, da werden wir nicht satt von, oder? So, blauer Himmel, Sonne, Strand, einen guten Kaffee. Oh. Die Fußballmeisterschaft ist auch klar. Wow, da können wir ja super in so einen Sonntag rein. Okay. Ich fühle mich gesegnet und ich weiß, ich bin gesegnet und ich muss irgendwie die Brücke schlagen zu dem Thema, was uns so beschäftigt. Gesegnet Teil 2 an diesem Morgen. Und ich lese mal diesen Herzschlag-Vers vor, der dieser Serie zugrunde liegt. Da sagt der Apostel Paulus: Gepriesen sei der Gott. Das, was wir gerade sehr praktisch umgesetzt haben. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Also man beachte, er hat uns gesegnet. Da steht kein Wenn und da steht kein Falls und ein Vielleicht und eventuell. Und wenn die Schönwetterlage gut genug ist, dann ist es soweit, sondern er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Gabe in Christus. Wir hatten letztes Mal gesagt, kurze Rückschau, die Quelle unserer Segnung ist Gott allein. Die Quelle ist auch nicht die Segnung an sich. Die Quelle ist auch nicht, was weiß ich, ein tolles Auto oder eine tolle Familie oder ein tolles Mittagessen heute. Die Segnung an sich kommt immer von Gott. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es geht nicht darum, wie viel ich habe und das ist mein Thermometer, wie sehr ich doch gesegnet bin. Das ist nicht mein Thermometer. Sondern es gibt ein anderes Thermometer und das verheißt uns oder das schlüsselt uns auch dieser Vers auf, der Bereich. Wir haben das genannt, der Bereich des Segens. Der Bereich des Segens ist, was Gott, was Jesus in uns tut, durch alles hindurch. Im Alten Testament, ja, da war das mehr bezogen auf das Materielle. Und auf dieses, Gott wird dich segnen und mit allen Gütern und so weiter. Und im Neuen Testament sehen wir noch die Erfüllung oder die Vollendung, dass Gott mit uns ist, unabhängig von unseren Situationen. Wir haben vorhin vom Leuchtturm gesungen. Wir haben von dem Sturm gesungen. Wir haben von den Schwierigkeiten gesungen. Daniel hat es uns so aufgeklappt und vor Augen geführt, eben in diesem Gebetsteil. Es gibt nicht nur Schönwetterlagen und auch in den Nicht-Schönwetterlagen erleben wir diesen Segen von Gott, den Segen seiner Gegenwart, den Segen seiner Hoffnung, den Segen seiner Freude und den Segen auch seines Friedens durch alles hindurch. Was ihr bedürft, so verheißt es uns das Wort Gottes. Nicht immer, was wir uns wünschen, aber immer, was wir bedürfen. Darin wird Gott uns begegnen. Philipper 4, Vers 19. Und die Sphäre ist immer eben nicht das Materielle, sondern das Himmlische. In der Himmelswelt. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Wir trachten nicht auf das, was so vor Augen ist. Hauptsache, ich bin reich. Hauptsache, ich bin gesund. Hauptsache, ich habe alles. Hauptsache das und Hauptsache jenes. Sondern die Hauptsache ist, das Zentrum ist, dass Christus mein Zentrum ist und dass ich klarkomme mit dem, der mich geschaffen hat, dass ich klarkomme mit dem, auch nochmal in Bezug auf den Eingangsvers, mit dem, der mich wunderbar geschaffen hat, der wunderbare Gedanken hat für mein Leben und das Leben zu leben, was sich wirklich lohnt und mein Leben zum Aufblühen bringt, das ist Segen. Wir haben gesehen, Gott liebt es, uns zu segnen. Er liebt es, uns zu segnen. Es ist seine Art, es ist seine DNA, er kann gar nicht raus aus seiner Haut. Gott ist kein Chamäleon, der sich irgendwo anpasst und zu dem so und bei dem so, sondern Gott liebt es, uns zu segnen. Er liebt es, er ist daran interessiert, er hat ein Interesse, uns Gutes zu tun. Und wir sehen das Königreich Gottes, wenn Gott uns nicht gesegnet hätte, wenn Gott uns nicht segnen würde, dann gäbe es kein Jesus und dann gäbe es kein Königreich. Dann gäbe es kein Königreich von Gott. Das Königreich Gottes ist auf den Grundpfeilern seines Segens aufgebaut. Auf den Festen dessen, was Christus getan hat. Auf dem, was er uns verheißen hat. So Daniel hat ein paar Mal Ostern erwähnt. Auf dem, was an Ostern geschehen ist, wo er uns eine Tür geöffnet hat und uns die Tür geöffnet hat zu diesen Segnungen. Also das Königreich Gottes ist auf diesem Grundpfeiler seines Segens aufgebaut, in dem die Letzten, interessant, es ist nämlich ein umgekehrtes Reich, in dem die Letzten die Ersten sind, die verloren sind, gesucht werden und nicht die Schnellen den Lauf gewinnen. Und das Kreuz, nochmal, ist die ultimative Offenbarung dieser Großzügigkeit Gottes. Wenn wir über gesegnet sprechen, sprechen wir auch über Großzügigkeit. Großzügigkeit, du gibst jemanden, ohne etwas zurückzuerwarten. Du gibst einfach, du beschenkst. So sehr, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das ist die gute Nachricht. Und das Kreuz ist der Ort der Liebe. Der Ort, an dem Gott uns all sein Herz gezeigt hat. Und guck mal, Jesus, als er so in den öffentlichen Dienst hineintrat, eines seiner ersten Reden war die Bergpredigt. Und wenn wir die Bergpredigt lesen, dann ist es kein politisches Manifest. Ja, alle, wir sind alle für Frieden, so sagt Jesus ja schon, selig sind die oder gesegnet sind die Friedfertigen. Sondern Jesus malt uns das Königreich Gottes vor Augen, worin es besteht. Er sagt, hey, gesegnet sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Was? Ich mach doch selber. Ich kann doch selber. Ich bin doch selber stark. Und Jesus nimmt das als erste, so wie man es ja nennt, Seligpreisung. Gesegnet sind die, die abhängig sind von der Versorgung Gottes. Die Gott glauben und vertrauen für die Unmöglichkeiten ihres Lebens. Dann geht's weiter. Denn ihrer wird das Himmelreich geschenkt. Das ist so konträr zu dem heutigen Denken, wo alles um Schnelligkeit, wo alles um mehr, je mehr, desto besser, je schneller, desto schneller, je faster, desto fastfooder. So. Wo es darum geht. Und dann sagt Jesus weiter. Und nochmal so ein Widerspruch in sich, um das zu verstehen, wie das Königreich Gottes funktioniert. Er sagt, gesegnet sind die, die traurig sind. Whoops. Und dann kommt er mit dieser Auflösung, denn sie werden getröstet werden. Gesegnet sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Vor Gott zu stehen und das einzugestehen, zu reflektieren, wie geht's mir? Was mache ich? Was machen Dinge mit mir? Ist unglaublich wichtig, um den Segen Gottes zu verstehen. Ich gehe jetzt nicht durch jede Seligpreisung, vielleicht noch eine. Glückselig, gesegnet sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Und manchmal ist das richtig schwer, oder? Frieden in eine Situation zu bringen. Manchmal finde ich schwer, Frieden für mich selber herzustellen. Also da merke ich, hey, da kommen ganz andere Dinge angekrochen in mein Leben. Sorgen und Zweifel und Unsicherheiten. Und Jesus sagt hier, gesegnet sind die, die den Frieden suchen. Und Jesus sagt, ich bin der Friedefürst. Friede findest du in mir. Man könnte übersetzen, gesegnet sind die, die mich suchen in ihrer Unruhe, in ihrer Unsicherheit, in ihrem, wo ist der nächste Schritt, Frage. Denn sie werden Kinder Gottes heißen. Wenn wir uns so auf unser Leben oder wenn wir uns mal unser Leben angucken, gab es eine Situation oder gibt es vielleicht eine Situation, an die du dich gerne erinnerst, in der du großzügig gegeben hast, vielleicht jemandem gegenüber oder etwas gegenüber. Hey, welches Empfinden löst Geben in uns aus? Wir lieben ja alle auch zu bekommen, oder? Also, ich mag das. Aber welches Empfinden löst das Geben aus in uns? Über das Normale vielleicht hinauszugeben. Unerwarteterweise jemanden, wir sagen ja auch, zu segnen. Vielleicht ihm zuzuhören, eine Karte zu schreiben, jemanden anzurufen, einfach da zu sein, mit einer Tasse Kaffee von der Arbeit oder von der Schule abzuholen, ein tolles Essen zu machen. Ja, ist dann heute Geburtstag? Nee, ist kein Geburtstag, aber ich wollte dir einfach zeigen, wie sehr ich dich liebe. Und ich glaube, es löst ein ganz, ganz gutes, sattes, erfülltes Empfinden in uns aus, Menschen zu beschenken. Und Paulus, bevor ich so mal auf drei verschiedene Mentalitäten komme, Paulus hat zu den Korinthern gesagt im 2. Korinther 6, Vers 2, ihr seid nicht beengt in uns, und jetzt der zweite Teil ist eigentlich das, worauf ich hinaus will, sondern ihr seid beengt in euren eigenen Herzen. Also, und er hat das ja nicht Menschen gesagt, die Christus gar nicht kannten, sondern die Korinther, das waren Menschen, die eine Beziehung hatten zu Jesus Christus. Und er hat gesagt, euer Herz ist eng. Ihr seid beengt. Ihr habt eine Enge in eurem Herzen. Da ist etwas, was euch einschränkt, was euch begrenzt. Ihr seid so eng. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben auch. Und wie wir alle sind wir, glaube ich, auf der Route, auf dem Weg, auch das zu lernen, diese Großzügigkeit, das Gesegnet zu lernen, dass ich nicht nur Segen empfange, sondern dass ich ein Segen bin für Menschen auf dieser Welt, mit denen ich zu tun habe. Dass ich ein Segensbringer bin für Menschen in meiner Welt. Ein Segensbringer da, wo ich zur Schule gehe, ein Segensbringer da, wo ich zum Doktor gehe, ein Segensbringer da, wo ich einkaufen gehe, ein Segensbringer in schwierigen Gesprächen, in guten Gesprächen, in guten Zeiten und in schwierigen Zeiten. Und nicht eng in meinem Herzen. Und manchmal können uns Dinge so eng machen in unseren Herzen. Ängste machen uns eng. Versorgungsängste machen uns eng. Und da bin ich bei der ersten Mentalität. Ich habe so im Laufe meines Lebens, und irgendwo habe ich es mal gehört, habe ich es wieder vorgekramt für diese Predigtserie. Jemand hat mal über drei unterschiedliche Mentalitäten gesprochen in uns Menschen. Es gibt den Beutelmensch, also die Beutelmentalität, dann den Korb und dann die Scheune. Und der Beutel, dieses kleine Ding, so ein kleines Beutelchen, und nicht gemeint, naja, kann ja auch was Wertvolles drin sein. Ja, kann. Das ist damit nur nicht gemeint, sondern es geht tatsächlich um Größe. Beutelmentalität ist die Angst, dass mich die Angst treibt oder die Angst auch zurückhält und die Angst begrenzt. Okay, wenn ich gebe, dann habe ich ja nichts mehr. Und ich weiß ja nicht, was morgen ist. Und ich weiß ja nicht, ob es für mich dann noch reicht, die Angst, etwas weiterzugeben. In Haggai 1, 5 bis 6, da sehen wir im Volk Israel, da waren Ängste, die sie zurückgehalten haben, auf das Wesentliche oder für den Wesentlichen in ihrem Leben zu leben. Da hat der Prophet Folgendes gesagt: Und nun, so spricht der Herr der Herrscher an, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Das ist diese Beutelmentalität, die Mentalität, die Menschen bezüglich ihres Lebens, ihres Dienstes, ihres Dienens, ihres Glaubens haben können. Sehr schmal und sehr eng. Sie fühlen sich, als hätten sie niemals genug. Und ganz ehrlich, ich kenne das Denken auch. Ich bin auch manchmal wie so ein Beutel unterwegs. Eng und klein und was habe ich schon und wer bin ich schon und ich habe doch nichts zu geben und das ist doch nicht von Gott und hin und her und vor und zurück. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir ein weites Herz haben, dass wir nicht in einer Enge des Herzens unterwegs sind, sondern weiten Raum, wie es der Psalmist auch beschreibt, weiten Raum vor uns haben und dass wir rauskommen aus einer Enge, die manchmal durch Ängste bestehen. Wie gesagt, immer wieder gern gehörtes Thema: Ist meine Rente sicher? Ist mein Lohn sicher? Ist mein Gehalt sicher? Ist meine Arbeitsstelle sicher? Nee, ich muss ja für alle Eventualitäten, muss ich ja horten, weil ich getrieben bin von einer Angst, morgen reicht es nicht mehr. Morgen kann ja irgendwie mal ein Sturm kommen. Oder irgendwie das oder jenes. Und ich denke, jeder von uns wünscht es sich so sehr, ein gesegnetes Leben zu leben, oder? Ein erfülltes Leben zu leben. Und der Schlüssel zu einem gesegneten Leben ist Großzügigkeit, ist ein Herz der Großzügigkeit, ist ein weites Herz. Apostelgeschichte 20, Vers 35, ich wiederhole den Vers nochmal vom letzten Mal. Da wird Jesus zitiert: Geben ist seliger, gesegneter als nehmen. Also, und wenn wir das mal anwenden, dann bedeutet das ja, in meinem Geben ist Segen und nicht in meinem Nehmen, sondern in meinem Geben schaffe ich Raum für ein weites Herz. Und tricky wird es natürlich, wenn ich jetzt sage, okay, dann gebe ich einfach und dann bin ich schon gesegnet. Das ist auch wieder falsch. Und da gibt es eine feine Linie, weil alles, was wir tun, tun wir im Glauben an Jesus Christus. Und nicht, okay, um gesegneter zu werden, gebe ich jetzt noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das ist einfach nur die Frucht. Der Schlüssel zu einem gesegneten Leben ist ein Herz der Großzügigkeit. Dann gehen wir mal weiter. Ich bin immer wieder herausgefordert, hinzuschauen auf die Nöte anderer und nicht auf mich. Wenn ich auf mich gucke, habe ich ein ganz enges Herz, weil ich bin immer bedürftig. Geht es euch auch so? Ich habe immer Bedarf. Also jetzt würde ich gern Cappuccino, den gibt es nachher. Ich habe immer Bedarf. Ich habe immer einen Bedarf nach mehr. Ich habe immer einen Bedarf nach viel. Ich habe immer einen Bedarf nach neuen Gadgets. Ich habe immer einen Bedarf. Da muss ich nur einmal Werbung gucken, dann möchte ich gerne Chips oder irgendwas. Also es triggert ja auch. Okay, ich möchte immer mehr und deshalb der erste oder einer der ersten Schritte ist immer, ich schaue mal zu den Nöten der anderen. Ich höre mal die Geschichte des anderen. Ich gehe mal in die Füße des anderen. Ich nehme mal Zeit, dem anderen zuzuhören. Was meinst du wirklich? Und dann gehen wir zum zweiten, das ist der Korb. Und ich habe mal das Gebet des Jabez rausgesucht. Ah, ich finde das fantastisch. Jabez hatte den Gott Israels angerufen und gesagt, und Jabez heißt ja Schmerz. Im Vers davor heißt es über Jabez, mit Schmerzen hat ihn seine Mutter zur Welt gebracht. Also es war ein Mensch des Schmerzes. Und jetzt gucken wir mal auf sein Gebet. Und das gibt keinen Aufschluss über Schmerz, sondern es gibt Aufschluss über Segen. Ich möchte gesegnet werden, ich suche den Gott, der mich segnet. Jabez hatte ihn angerufen, den Gott Israels, und gesagt, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhältst, hieltest, dass kein Schmerz mich treffe und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Die Korbmentalität ist, dass ich weiß, dass mehr als genug bei Gott, dass ich meinen Versorger kenne und kennengelernt habe und ich bin mir klar bewusst, weil ich selber Mensch bin, manchmal muss das Vertrauen da auch wachsen. Für bestimmte Dinge Gott zu vertrauen, festzuhalten, dass er mein Versorger ist und zu lernen auf dem Weg, bis es dann dasteht. Und niemand kann sagen, ich bin schon angekommen. Und deshalb gefällt mir dieses Gebet so gut von Jabez. Gott, ich bin nicht angekommen, aber ich bete, dass du mein Gebiet erweitern mögest. Dass ich eine Weite erlebe und lebe in mir drin und von innen nach außen. Das ist das Korbgebet. Wo hast du vielleicht Dinge in deinem Leben, von denen du mehr als genug hast? Vielleicht Zeit. Vielleicht andere Ressourcen. Vielleicht Hoffnung. Vielleicht Frieden. Vielleicht Trost. Vielleicht etwas, was der andere gerade braucht, ein zweites Paar Schuhe oder was auch immer. Hey, was kannst du jemandem geben, der in Not ist? Was ist in deiner Hand? Ich liebe diese, das ist eine meiner Lieblingsfragen. Was ist in meiner Hand, weil sie bringen mich in die Realität meines Lebens immer wieder zurück. Was ist in meiner Hand und was ist nicht in meiner Hand? Und es hilft mir so enorm, mein Leben zu sortieren, mir diese Frage zu stellen, was ist in meiner Hand? Dann kommen wir zur Scheunenmentalität. Sprüche 3, Vers 9 bis 10, ehre den Herrn, gib Gott Gewicht. Wir haben immer gesagt, Ehre bedeutet, ich gebe Gott Gewicht. Ich gebe seinem Wort Gewicht. Ich mache mein Ohr mal ganz auf, wenn ich das Wort Gottes lese. Und ich nehme es persönlich und nicht, ah, das ist gut für meinen Nachbarn. Ehre du mal den Herrn. Ich verdiene nicht so viel, aber du. Aber du verdienst genug, um Gott zu ehren. Du hast genug, um Gott zu ehren. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, den Erstlingen, all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Kelter. Wie gesagt, das ist die Scheunenmentalität. Ich bin offen wie ein Scheunentor. Ich mache mich auf, da ist Platz in meinem Leben für andere Menschen. Da ist Platz für Nöte. Da ist Platz für Menschen, die Zuflucht suchen. Da ist Platz für Menschen, die das Reich Gottes und das Königreich Gottes sehen müssen durch mein Leben. Ich mache Platz, ich mache die Scheunentore auf. Scheunenmentalität. Ich bin treu mit dem unbegrenzten Segen Gottes, den er uns gibt und den er mir gibt. Ich bin einfach treu. Ich habe da keine besonderen Gefühle oder Gänsehautempfindungen, sondern ich weiß, es ist ein Akt und Thomas Harry hat das gesagt. Ich habe es letzte Woche auf meinem Laufband gehört. Großzügigkeit ist eine edle Form der Dankbarkeit. Es war cool. Er hat berichtet von Situationen, in denen er menschlich überhaupt keine Lust hatte, was zu tun. Keine Lust hatte, mit dem Gespräch zu führen. Und gesagt hat, okay, jetzt, mache ich morgen oder gar nicht. Oder was will denn der schon wieder? Bis der Heilige Geist zu ihm oder ihm mal verklickert hat, dein weites Herz ist auch eine Form der Dankbarkeit, die nicht nach Lust und Laune fragt, sondern die danach fragt, okay, wo kann ich das Herz Gottes spiegeln? Wo kann ich es leben? Wo kann ich es hinterlassen? Ich tue es für dich, Ich gehe die zweite Meile, so wie es Jesus uns auch immer wieder vor Augen malt. Ich höre zu, auch großzügig an Vergebung. Ich vergebe gerne. Ich lasse dich gerne los. Wir können uns gerne versöhnen. Zweiter Punkt zum Schluss. Du gibst, was du glaubst. Du gibst, was du glaubst. Dein Geben ist ein Spiegel deines, das, woran dein Herz hängt. Und nochmal, wir sprechen nicht über Finanzen. Das ist keine Finanzserie. Gesegnet. Und natürlich hat es damit auch was zu tun, natürlich. Aber es hat mit unserem Mensch zu tun, mit unserem Menschsein. Ein Talent ist ja auch ein Beispiel, was ich gerne benutze. Ein Talent ist noch keine Gabe. Messi hat total Talent. Aber frag ihn mal, wie viele Stunden er unterwegs war, sein Talent zu trainieren. Dann würdest du sagen, oh, dein Geld nehme ich, aber die Arbeit nicht. Da ist eine Verantwortung mit dem Talent, mit dem, was Gott uns in unsere Hand gegeben hat, das zu einem Segen zu formen, das ist dann die Gabe. Ein Talent allein macht noch keinen Unterschied. Messi allein macht noch keinen Unterschied. Und ich bin auf Johannes 16 gestoßen. Und jetzt geht es in diesem zweiten Teil mal darum, ja, welch einen Ansatz hat Jesus verfolgt bei dem, was in seiner Hand war. Und was ist in deiner Hand? Und dass wir uns durch dieses Kapitel, nicht ganz, einige Verse nur gehen und sehen, was war da für eine Mentalität, für eine Haltung in Jesus, was für eine Dienstmentalität, was für ein Bewusstsein. Und nochmal, du gibst, was du glaubst. Und er wusste, er ist gesandt vom Vater. Er wusste, er ist nicht durch Zufall hier auf der Erde. Er wusste, er hat einen Auftrag. Er wusste, dass der Gott des Himmels, dass sein Vater mit ihm war. Er wusste es und aus dem heraus hat er gelebt und Dinge umgesetzt. Er sagt in Vers 6, Johannes 17, alles Verse aus Johannes 17. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Und jetzt kommt's, die du mir aus der Welt gegeben hast. Jesus wurde etwas gegeben und ein Talent oder hier in diesem Fall Menschen, ich habe deinen Namen der Welt, den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Ich lebe mit einem Bewusstsein, dass ich nicht mein eigenes Leben hier lebe, sondern mir ist etwas anvertraut, mir ist etwas gegeben worden und das setze ich um. Dann sagt Jesus weiter, dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Also ich weiß, Vater, dass du sie mir gegeben hast. Das, was in meiner Hand ist, das kommt von dir. Und so sorgfältig will ich auch damit umgehen, weil ich weiß, es gehört nicht mir, sondern es gehört dir. Und ich werde Rechenschaft darüber ablegen, was mir anvertraut ist und was ich mit dem, was mir anvertraut ist, gemacht habe in meinem Leben. Dann geht es weiter. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, schon wieder spricht er darüber, von dir ist. Sie haben an dem Leben von Jesus erkannt, dass er seinem Vater geglaubt hat für sein Leben. Sie haben gesehen, dass du, Gott, Vater, hast mir etwas anvertraut. Sie haben erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Wiederum etwas anvertraut, die Worte, die du mir gegeben hast. den Auftrag, den du mir gegeben hast? Wie sieht es mit unserem Herzen, mit unserer Großzügigkeit, mit unserem Segen aus, mit den Gaben, die wir, oder mit den Talenten, die wir von Gott haben, um sie zu einer Gabe zu machen? Und dann sagt Jesus weiter, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und auch da, Jesus hatte ein, ich nenne das gerne Spielfeld. Und jeder von uns hat für sein Leben so ein Spielfeld. Etwas, was Gott nur dir auch gegeben hat. Ein Ruf, eine Mission, eine Sendung, eine Berufung. Und das musst du bespielen. Und das ist das, wovon Jesus hier spricht. Sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Vers 10, alles, und das ist ein grundsätzliches Herz von Jesus, alles, was meines ist dein und was deines ist mein. Und ich meine, das ist ja schon mal eine hohe Kunst, so zu leben. Gott, alles, was meines, gehört dir. Was? Auch mein Auto? Ja, dein Auto. Mein Bankkonto? Ja, auch mein Bankkonto. Und das auch, meine Sehnsucht, ja, auch deine Sehnsucht. Meine Hoffnung, ja, auch deine Hoffnung. Alles, was mein ist, ist dein. So hat es Jesus ausgedrückt. In diesem Glauben hat er gelebt. Und du gibst so, was du vertraust. Vers 12, als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Gott hat uns bei unserem Namen gerufen. Wir sind sein. Wir gehören nicht uns selber. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Und das ist das große Ziel. Wenn ich lebe in diesem Bewusstsein, was mir gegeben ist, wer mir etwas anvertraut ist, hat, dann lebe ich anders. Paulus drückt es folgendermaßen aus: Was hast du, das du nicht empfangen hast? Ich meine, das ist schon echt eine Frage, die wir uns mal stellen können. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Was in deinem Leben, den Atem, den du gerade einatmest und ausatmest, was hast du, das du nicht empfangen hast? Was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen. In einer anderen Übersetzung heißt es, was hast du vorzuweisen, dass du nicht von Gott bekommen hast? Und wenn alles von Gott kommt, was du vorzuweisen hast, warum gibst du dann damit an, als ob es kein Geschenk wäre? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich solche Verse lese, dann habe ich schon Fragen an mich. Und dann beschäftigt mich das. Wo möchte ich mein Geschenk, ein Geschenk sein? Wo möchte ich das entwickeln? Wo möchte ich das Gebet von Jabez zu meinem Gebet machen? Erweitere mein Gebet. Wo denke ich? Wo sind die Bereiche in meinem Leben, wo ich immer noch denke, nö, das gehört mir. Die Verletzung, nö, die gehört mir. Die Bitterkeit, die gehört mir. Diesen Unfrieden, nee, das gehört mir. Sondern zu leben, ich bin dein und alles, was ich habe, gehört dir. Und ich lebe ein Leben mit einer offenen Hand. Ich lebe ein Leben mit einer geöffneten Hand. Ich lebe ein Leben mit einem weiten Herzen. Und hier heißt es dann, einige Kapitel später, 2. Korinther 9, Vers 11, ihr werdet empfangen, damit ihr, und jetzt kommt das Ziel, umso großzügiger sein könnt. Segen ist niemals nur für dich. sondern dass es durch dich hindurchgeht. Du wirst empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Das heißt, du bist gesegnet. Du gibst den Segen weiter. Und der, der gesegnet ist durch dich, der dankt Gott. Der ist gesegnet von Gott. Für den ist das die größte Gebetserhörung, der größte Erweis. Es gibt Gott, dafür habe ich ja gestern gebetet, dass Gott mich versorgt, dass Gott mir meine Studiengebühren bezahlt, dass Gott mir hier aus der Not hilft. Das war genau sein Wort heute Morgen, was X oder Y mir per WhatsApp geschickt hat. Es war genau das Wort, was ich gebraucht habe, um mich freizusetzen, damit ich den nächsten Schritt gehen kann. Was bin ich für ein gesegneter Mensch? Und ich schließe mit einer Geschichte, Anekdote, ich weiß es selber nicht, von Alexander dem Großen. Er zog eines Tages mit seinem Heer durch die Lande, war ja ein großer Eroberer. Und dann begegnete er einem Bettler. Und dieser Bettler hatte nichts. Und er warf ihm Goldmünzen hin. Der Alexander der Große hielt an und er warf ihm Goldmünzen. In seinen Hut ja nicht, haben wir heute. In seinen Gitarrenkasten auch nicht, haben wir auch heute. Jedenfalls gab er ihm Goldmünzen. Und dann fragte einer seiner Diener, hey Alexander, Entschuldigung mal, aber warum hast du dem Bettler keine Kupfermünzen gegeben, weil das hätte ja auch ausgereicht. Der hatte ja gar nichts. Kupfermünzen wäre doch schon auch großzügig gewesen. Und jetzt hören wir mal die Antwort von Alexander dem Großen. Kupfermünzen entsprechen dem Bedürfnis des Bettlers. Goldmünzen entsprechen meiner Art des Gebens. Kupfermünzen entsprechen dem Bedürfnis des Bettlers. Goldmünzen entsprechen meiner Art des Gebens. Über das Erwartete, über das Nötige hinaus gebe ich gerne und investiere ich gerne. Und ich glaube, das ist so eine Art, um es auf den Punkt zu bringen. Und ich würde gerne für uns beten, auch an diesem Morgen, dass Gott die Enge unseres Herzens aufbricht und wir Ängste überwinden, auch Ängste Menschen gegenüber überwinden. Oh, ich kann den ja nicht ansprechen. Oder wenn ich von meiner Not erzähle, dann denkt der andere ja, wie, was für ein Schlappi ich bin. Sondern ich breche mal meine Enge an diesem Morgen. Ich breche sie auch auf, auch das, was Daniel angesprochen hat. Ich guck's mal an. Auch die Punkte der Enttäuschung. Ich guck die Dinge an und schaffe Raum für den Segen Gottes in meinem Leben. In den unterschiedlichsten Formen. Und lass uns auch gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne für uns beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns etwas von deinem Herzen immer wieder vor Augen malst. Und du gibst gerne. Und ich glaube, dass du so oft auch vor der Wahl standest. Gehe ich jetzt oder bleibe ich? Bleibe ich in meiner Welt oder breche ich meine Welt auch auf und zeige dem anderen Menschen die Dynamik des Reiches meines Vaters. Und ich danke dir, dass du uns in deine Schule nimmst, auch in diesem Thema zugewandt zu sein zu anderen Menschen, mich zu öffnen, schnell zu sein, Dinge zu vergeben, zu versöhnen, loszulassen, schnell zu sein, dir zu vertrauen, schnell zu sein, auf Nöte zu reagieren, schnell zu sein, ein Gebet zu dem Gott des Himmels zu sprechen, wenn etwas auf unser Herz kommt, schnell zu sein, eine ermutigende Nachricht zu schreiben, um etwas Gutes zu säen in dem Leben eines anderen. Schnell zu sein, auch mit meinen Ressourcen großzügig umzugehen, mit einer geöffneten Hand zu leben. Und Jesus, manchmal meint es, aus der eigenen Enge auszubrechen, aus der eigenen Gewohnheit auszubrechen, aus den gewohnten Circles auszubrechen, um mich jemand anderen zuzuwenden. Dem, der Neues, dem, der vielleicht nicht so hip ist. Und Jesus, ich bete, dass wir als Christuszentrum, dass wir eine Kirche sind, die eine Weite des Herzens lebt. Wir haben es so ausgedrückt auch in unserer Vision, dass Menschen ankommen dürfen, ohne bewertet, beurteilt, gerichtet zu werden. Vater, ich bete, dass unser Leben auch ein Zeugnis davon ist. Und dass wir Menschen sind, die großzügig sind. Und ich danke dir für Freisetzung, auch an diesem Morgen vor Ängsten, von Ängsten, von Kontrollverlust, von Dingen, die uns so eng machen und ein- und begrenzt haben. Ja, wir haben es vorhin gesungen, Mauern fallen. Und ich danke dir, dass Mauern fallen. In deinem Namen, Jesus. Danke dafür. Und ich stelle eine zweite Frage heute Morgen, wenn du hier bist und du kennst Jesus noch nicht, würde gerne für dich beten, wenn du sagst, ich möchte Jesus einen Schritt heute Morgen entgegenlaufen. Und wenn du das bist heute Morgen, dann zeig mir doch bitte kurz deine Hand, ich werde dich nicht nach vorne bitten, zeig mir einfach kurz deine Hand, Dankeschön, Dankeschön. Ist noch jemand hier, der sagt, das ist mein Schritt an diesem Morgen. Ich danke dir, Jesus. Und Gemeinde, lass uns auch kurz das Gebet sprechen mit diesen Menschen. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gekommen bist. Dass du für mich gestorben bist. Dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Danke für das neue Leben, was du mir anbietest. Und ich nehme es an heute Morgen. Und ich danke dir für deine Vergebung. Und ich danke dir für einen Neuanfang. Danke, dass ich dein bin. Amen, Amen, Amen.